Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Maike Albart. Herzlich willkommen zu einem Büchermarkt, in dem ich Ihnen eine Dame vorstellen möchte, die gerne Pfeife rauchte und den Schalk im Nacken trug, vor allem sprachlich. Mechthilde Lichnowsky war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ebenso gefeierte wie eigensinnige Schriftstellerin, die zum Beispiel einem Roman das Motto voranstellte: Liebe, Wahnsinn, Einzelhaft. Wer da nicht neugierig wird, dem ist nicht zu helfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet die große Kosmopolitin in Vergessenheit, was jetzt eine Werkausgabe ändern will. Ganz anders gelagert ist das Temperament von Wolfgang Herrmann, der eine existenzielle Lebenslage literarisch zu durchdringen versucht und ein Kindertotenlied der besonderen Art vorlegt. Aber zuerst soll es um Karl Christian Elze gehen. 1974 geboren, hat er sich bisher als Lyriker einen Namen gemacht. Nun wechselt er das Genre. Christoph Schröder stellt uns Elzes ersten Roman Freudenberg vor, in dem es ganz klassisch um einen unzufriedenen jungen Mann geht.
Freudenberg ist vor kurzem 17 Jahre alt geworden. Seitdem darf er seinen Vater endlich beim Vornamen nennen, Gerd. Das allerdings macht das Verhältnis zu seinen Eltern nicht besser. Vom Rücksitz des Familienautos aus betrachtet Freudenberg, der erst ganz am Ende des Romans wie nebenbei einen Vornamen bekommt, die Hinterköpfe der Eltern. Sie sind unterwegs in den gemeinsamen Urlaub in ein Seebad an der polnischen Ostseeküste. Im Hotel angekommen, deutet Elze bereits in der Beschreibung von Freudenbergs Wahrnehmung der Unterkunft an, dass der Aufenthalt dort zu einem eher aufwühlenden Ereignis werden könnte.
Die Treppe und die Gänge waren mit weichem, rötlich-grauem Teppichboden ausgelegt. Es lief sich wie auf... Freudenberg fiel wieder nur Fleisch ein. Gehacktes. Es gab dieses Durcheinander aus Blut- und Fetttönen in der Faser.
Karl Christian Elze erzählt von seiner Figur in der dritten Person, weicht ihr aber im Blick auf die Welt nicht von der Seite. Freudenberg schaut mit der Verachtung des Heranwachsenden auf seine Eltern und auf seine Umwelt insgesamt. Die Mutter ist eine Duckmäuserin, die die Tyrannei des Vaters wortlos über sich ergehen lässt. Der despotische Gerd wiederum erscheint durch Freudenbergs Augen als ein spießiger Wichtigtuer, der nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seines Sohnes in den Käfig einer kleinbürgerlichen Existenz sperren will.
Gerd regelte die Dinge am liebsten allein und für alle. Als Freudenberg kurz vorm Hauptschulabschluss noch immer nicht hatte sagen können, wie es weitergehen sollte mit ihm und seinem Leben, war es Gerd endgültig zu bunt geworden. Wieder hatte sich Freudenberg ausweichend und zeitschindend verhalten. Genauso ausweichend und zeitschindend wie immer, seit seiner Geburt, hatte Gerd plötzlich geschrien. Aber jetzt war Schluss damit.
Bis zu einem gewissen Punkt ist Freudenberg ein durchaus noch als realistisch lesbarer Roman. Auch wenn Elzes grelle und ambitionierte Farbsymbolik gerade zu Beginn deutlich überinstrumentiert wirkt. Dann jedoch kippt der Roman in ein surreal aufgeladenes Spiel. Auf einem Spaziergang an der einsamen Steilküste in der Nähe des Urlaubsortes macht Freudenberg eine Entdeckung.
Vor ihm lag ein Mensch, vollkommen reglos. Er lag mit der Brust auf einem Gesteinsbrocken und gleichzeitig schien er vor diesem Brocken zu knien. Man hätte ihn leicht für einen Betenden halten können. Für einen in sich Versunkenen wäre sein Kopf nicht völlig zerschmettert gewesen. Hirnmasse war ausgetreten. Freudenberg fragte sich, ob er träumt.
Als sei das Selbstverständlichste der Welt, trifft Freudenberg einen Entschluss. Er tauscht seine Kleidung mit der des Toten, lässt seine Ausweispapiere bei ihm zurück und verschwindet. Dass der tote Freudenberg bis in die Anordnung der Leberflecke auf dem Körper zum Verwechseln ähnlich ist, ist ein Hinweis darauf, dass Elze seinen Roman als eine psychologisch grundierte Versuchsanordnung angelegt hat. Gestattet es der eigene Kopf, das alte Leben einfach so abzustreifen? Was geschieht dabei mit einem selbst und was mit den Hinterbliebenen? Raffiniert schneidet Elze die Erzählgegenwart und Rückblenden ineinander, sodass alles, was von nun an geschieht, in der Schwebe des Ungewissen verbleibt. Was macht Freudenberg tatsächlich nach seinem Rollentausch? Ein Mädchen namens Maja kommt ins Spiel. Was hat sie mit dem von den Klippen abgestürzten Toten zu tun? Und plötzlich, wie aus dem Nichts, mit einem harten Schnitt, ist alles wieder anders. Freudenberg kehrt zurück nach Hause, zu seinen Eltern. Ausgerechnet am Tag seiner Beerdigung ist er wieder mitten in jenem tristen Vorortdasein angekommen, das er hinter sich lassen wollte.
Unverändert und reglos stand seine alte Welt vor ihm. Sein Schreibtisch, sein Kleiderschrank, sein Kastenbett, seine Regale. Allesamt IKEA-Möbel mit Birkenholzfurnier. Freudenberg setzte sich im Dunkeln auf die Bettkante, auf seinen Birkensarg und kniff die Augen zusammen. Auf der Tagesdecke waren die Plüschtiere, die Überlebenden seiner Kindheit, dicht nebeneinander aufgereiht.
Der Charme und die Spannung von Elzes Roman liegen in der Weltwahrnehmung seiner von jugendlicher Auflehnung getriebenen Hauptfigur, die sich auch aller sprachlichen Zwänge entledigen möchte, um feststellen zu müssen, dass die Rückkehr mindestens ebenso kompliziert ist wie der Ausbruch. Wir wissen nicht, wer dieser Freudenberg ist, ein hochsensibler junger Mann oder gar ein Soziopath. Beides scheint möglich. Und auch wenn Karl Christian Elze seinen Drang nach sprachlicher Originalität hin und wieder in allzu utrierte Formulierungen kleidet, die Unheimlichkeit, die Freudenberg ausstrahlt, hallt nach.
Merkt Christoph Schröder an zu Karl Christian Elze Freudenberg. Edition Azur, 176 Seiten für 20 Euro. Während Elzes Nassforscher-Protagonist noch in jungmännlichen Verpuppungsprozessen steckt, muss sich der Erzähler von Wolfgang Herrmann einer extremen Lebenssituation stellen, einer der schlimmsten, die es gibt, dem Tod des eigenen Kindes. Der österreichische Schriftsteller, Jahrgang 1961, erzählt von Trauer und reiht sich damit in eine bestimmte Tradition ein. Jan Drees über den schmalen Band Insel im Sommer, in dem es auch um die Frage des Weiterlebens geht.
Ob schon mein Herze bricht, beklag ich, liebstes Kind, doch deinen Abschied nicht, schrieb der Barockdichter Andreas Gryphius in seinem Sonett auf meines Sohnes Theodori Absterben. Hier fragte ein trauernder Vater, welcher Trost trotz des Schreckens gefunden werden kann, und man könnte meinen, derartige Zeugnisse seien üppig in der Literaturgeschichte. Doch obwohl die Kindersterblichkeit in früheren Zeiten erschreckend hoch war, sind hierzulande relativ wenige Kindertotenklagen auszumachen. Die bekanntesten sind Friedrich Rückerts Kindertotenlieder, 563 an der Zahl, von denen 5 durch die Vertonungen Gustav Mahlers berühmt geworden sind. In diese Tradition schreibt sich der österreichische Schriftsteller Wolfgang Herrmann ein, der selbst einen Sohn begraben musste und bereits 2012 in Abschied ohne Ende vom unmittelbaren Sturz in die dunkle Nacht berichtete.
Es waren Tage ohne Licht. Das dunkle Haus war alles, was von der Welt geblieben war. In diesem Haus bewegten sich Menschen, die ich seit langem kannte, Vertraute, Freunde. Und doch war ich allein mit dem schwarzen Schacht in mir.
In dieser ersten Erzählung ist die Welt des Mannes verdüstert. Nun, 10 Jahre später, wird erneut ein trauernder Vater vorgestellt. Auch er hat einen Sohn verloren, allerdings vor sehr langer Zeit. Wie in der vorherigen Geschichte heißt dieser Sohn Fabius. Seine Mutter wird als Angela vorgestellt. In Abschied ohne Ende hieß sie noch Anna. Und noch etwas ist anders. Es gibt wieder Licht und mit diesem Licht Hoffnung, denn eine Frau taucht im Leben des Vaters auf.
Ich hatte meinen Blick so lange nicht mehr erhoben. Doch jetzt, als ich dieses Leuchten, das auf mir ruhte, spürte, erhob ich ihn.
Diese neue Bekanntschaft, sie heißt Christina, ist verheiratet. Das illegitime Paar kann sich nur heimlich treffen, im Verborgenen, doch anders als unmittelbar in den ersten Tagen nach dem Tod des Sohns ist dieses neue Verborgene nicht gleichbedeutend mit dem Rückzug, den Trauernde oft suchen. In diesem neuen Verborgenen erwacht der Erzähler langsam aus seiner Lethargie. Er bemüht sich um Christina, er kauft eine neue Stehlampe, schöne Weingläser, guten Rotwein für die gemeinsamen Stunden. Doch das Glück verlässt diese Beziehung irgendwann.
Eines Morgens, lange nach ihrer Rückkehr, rief sie mich weinend an, sagte, sie müsse mich sehen, sie komme gleich zu mir. In der Tür umarmte sie mich, zog mich auf die Couch und sagte, ohne den Blick zu heben, dass sie schwanger sei. Es war klar, dass es nicht mein Kind war.
Also wieder ein Abschied, der aber nicht zurück in die Dunkelheit führt, sondern von Paris über Marseille nach Aix in die sonnige Provence, wo der Erzähler zunächst eine befreundete Familie mit ihren Kindern besucht. Der Sommer ist gleißend. Verdüstert wird das Bild allein durch hier und da herabstürzende Gedanken an den verstorbenen Sohn. Dann verwandelt sich die Welt in eine Landschaft der Melancholie. Als sein Bekannter sagt, er wollte sich nicht einmal vorstellen, wie es sei, verlöre er eines seiner Kinder, entgegnet der Erzähler.
Stelle es dir lieber nicht vor, denk am besten gar nicht daran, sagte ich. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Wenn es geschehen ist, kann man sich das Leben vorher nicht mehr vorstellen.
Bereits die erste Kindertotenklage Wolfgang Herrmanns von 2012 erzählte gleichzeitig von Trauer und von verlorener Liebe. Damals war es die früh gescheiterte Beziehung zur Mutter des Sohns, jetzt ist es das Ende der Affäre mit der verheirateten schwangeren Christina. Doch hier wie dort gibt es einen Neuanfang. Insel im Sommer berichtet im letzten Drittel, wie der Erzähler die alleinerziehende Österreicherin Clara kennenlernt. Angesichts ihrer kleinen, hellwachen Tochter entsteht ein Wiederholungszwang, der jeder Trauer innewohnt. Denn so wie der Vater einst mit seinem Sohn an den Strand zog, möchte er nun mit dem kleinen Mädchen ans Meer. Das ist rührend zu beobachten. Es gibt also weiterhin die Trauer, es gibt ein andauerndes Abschied nehmen, weil die Lebendigkeit des Mädchens an den Tod des eigenen Sohnes erinnert. Es gibt aber auch die Liebe zur Mutter, die neue Hoffnungen weckt.
Würde denn wirklich alles noch gut werden? Würde ich aus den dunklen Schatten heraustreten, zurück ins Licht? Ich spürte in Claras und Marias Gegenwart ein neues inneres Licht strahlen, in dessen Kreis ich bleiben wollte. Was immer kommen würde, die große Wunde meines Lebens würde sich wohl nicht mehr schließen. Aber es gab den Umkreis des Lichts, jetzt und in diesem Augenblick auf der Insel im Sommer.
Berührend ist, wie hier eine Figur zurück zum Leben findet. Seine Sprache ist noch nicht komplett wiederhergestellt. Wie in der vorherigen Geschichte finden sich auch hier Formulierungen, die stilistisch schief zum übrigen Text stehen, stets dann, wenn die Erinnerung an den toten Fabian aufkommt. An einer Stelle wird der Sohn als Augenstern bezeichnet. Wo andere Menschen gehen, da trollen sie sich hier davon. Trauer bricht Stil. Es ist eine Sprache der Hilfe, der Fassungslosigkeit. Er habe mit dem Tod seines Sohns dem Gott im Himmel ein Opfer dargebracht, formuliert der Vater in Andreas Gryphius so nett. Wohlan es Zeug zu dir, was wird hergegen du mir vor ein Neujahr gönnen, steht da. Was also bekommt ein trauernder Mensch als Gegenleistung geschenkt? Diese alte Frage stellt auch Wolfgang Herrmann, allerdings nicht wie bei Gryphius an Gott, sondern an die Liebe. Insel im Sommer spricht, wo andere angesichts des Schreckens verstummen. Es ist ein Kindertotenlied der leisen Hoffnung und der Künstler wird hier, ganz im Sinne Sigmund Freuds, zum Tröster seiner selbst.
Das sagt Jan Drees. Er stellte den Band des Österreichers Wolfgang Herrmann Insel im Sommer vor, erschien bei Tschernin, 72 Seiten für 17 Euro. Zu Österreich hatte auch Mechthilde Lichnowsky eine Verbindung, sogar eine sehr prominente. Sie war nämlich die Ur-Ur-Urenkelin von Maria Theresia. Auf Fotos sieht man die 1879 geborene und 1958 gestorbene Schriftstellerin mit Pfeife im Mund oder im Pelzkragen oder mit großem Hut. Literarisch war sie äußerst unternehmungslustig und produktiv, wurde gefeiert und viel gelesen, aber sie geriet komplett in Vergessenheit. Die vierbändige Werkausgabe von Hiltrud und Günter Henschel will das jetzt ändern. Von dem Herausgeber Günter Henschel wollte ich zuerst wissen, was Mechthilde Lichnowsky für eine Erscheinung war.
Ja, sie war in erster Linie einmal Fürstin. So wurde sie auch immer angesprochen. Die Gattin von Karl Max Lichnowsky, dem Botschafter in England vor dem Ersten Weltkrieg. Und sie unterhielt in London einen großen Salon mit den Spitzen der Gesellschaft und führte ein großes, elegantes Leben. Nebenbei hat sie aber schon von früh an geschrieben, erst kleinere Arbeiten, dann aber auch Theaterstücke. Aber diese äußere Erscheinung, ihr Auftreten, ihr Bekanntheitsgrad, ihre Intelligenz und ihre gute Art und geschickte Art zu plaudern und zu reden, war auch ein Moment, das bewirkte, dass man ihre literarischen Fähigkeiten geringschätzte. Man hat gedacht, sie sei eine große Dame, die aber dann doch eigentlich nur nebenbei schreiben könne.
Sie hatte ja sehr großen Erfolg dann mit ihrem Reisebericht über Ägypten. Es gibt großartige Feuilletons von ihr, mit spitzer Feder geschrieben und auch etliche Romane. Was zeichnet denn ihre Art des Schreibens aus? Ist das dieses sehr zupackende, dieses ironische, oder hat sie auch andere Fähigkeiten? Sind es die Themen, auf die sie zurückgreift?
Ja, gerade dieses Ägyptenbuch von 1913 ist ja sehr positiv aufgenommen worden. Ägyptenreisen waren damals en vogue. Es gab eine große Anzahl von Ägypten-Interessenten. Die haben aber eigentlich alle sehr konform geschrieben. Und Mechthilde Lichnowsky hat sich deutlich davon abgehoben, indem sie nämlich ihre persönlichen Erfahrungen und ihre Empfindungen mit hineinbrachte und besonders in diesem Falle auch das Motiv der Tiere. Das ist etwas ganz Besonderes gewesen. Sie hat sich nicht nur für die ägyptischen heiligen Figuren interessiert, die Tierfiguren, sondern auch ganz konkret die Straußenvögel, die Esel. Also das Ganze verlief sehr anschaulich und sie hat sich nicht an die übliche Form der Ägyptenreise gehalten. Und das ist besonders positiv aufgefallen. Man hat das mit dem Impressionismus verbunden und es gab begeisterte Urteile über ihre Ägyptenreise von Rilke insbesondere, aber auch von Hugo von Hofmannsthal, die dieses Besondere, dieses Anschauliche und Konkrete im Moment hervorgehoben haben.
Diese Tiervergleiche sind auch für die Feuilletons typisch. Ich habe einen wunderbaren Text in Ihrer Werkausgabe gefunden, Herr Henschel, in dem Sie beschreibt, wie sie den Führerschein erlangt und die Radfahrer auf dem Potsdamer Platz mit Eidechsen vergleicht und die Busse mit Ochsen. Wie sind denn die Romane einzuordnen? Hat es auch etwas zu tun mit der neuen Sachlichkeit, mit einem anderen Zugriff auf die Wirklichkeit?
Ja, teilweise schon. Sie erwähnt die Tiere und das ist vielleicht auch ein durchgehendes Motiv in ihrem Werk. Und ich denke da besonders an den Roman An der Leine, der ja eine intime Verbindung zwischen einer Erzählfigur, hinter der Mechthilde Lichnowsky sich selbst verbirgt, und einem Dachshund, dem Dachshund Lurch, erzählt. Diese intime Verbindung von Tier und Mensch ist etwas ganz Typisches und ist auch vielleicht ein besonderer Leseanreiz gewesen. Denn An der Leine ist, wie viele ihrer Romane, doppeldeutig bzw. zweifach konstruiert, gegensätzlich konstruiert. Auf der einen Seite diese intime und frohe, unbeschwerte Verbindung einer Person mit einem Hund, der eigentlich gleichberechtigt ist. An der Leine ist nicht irgendwie ein Zwangsmittel. Und gleichzeitig im Roman eine Gegendarstellung von menschlichen Schwierigkeiten, Abgründen, Problemen. Diese beiden Pole, die sind etwa ganz typisch für ihre Art überhaupt, auch in anderen Romanen.
Sie war sehr berühmt eine Zeit lang, von Alfred Kehr verehrt, von Rilke gefeiert, mit Karl Kraus befreundet. Aber dann wurde es schwierig für Mechthilde Lichnowsky während des Krieges. Sie war erklärte Gegnerin der Nazis. Sie durfte nicht nach England ausreisen. Es gab Verwicklungen. Und auch nach dem Krieg ist sie in Vergessenheit geraten. Wie erklären Sie sich das, Günter Henschel, die Missachtung, die dieser Autorin dann widerfahren ist?
Ja, das liegt einmal daran, dass sie nach 1945 an sehr unbekannte und unbedeutende Verlage geraten war. Die haben sie eingestuft, also als was man damals Frauenliteratur nannte, als heitere, wenig komplizierte. Und ihre eigentlichen Schriften sind ja dann erst in den 70er Jahren wieder aufgetaucht. Also ich denke jetzt an die Romane Geburt von 1921. Das ist ein ganz wichtiger Roman, der aus expressionistischen Motiven besteht. Das bleibt immer hier in diesem Roman, auch vielen anderen, ein Geheimnis. Es wird nicht alles aufgeklärt, sondern es bleiben auch Leerstellen. Und gerade diese Leerstellen sind das Interessante in ihren ganzen Texten.
Der Herausgeber Günter Henschel über Mechthilde Lichnowsky. Die vierbändige Werkausgabe, die er gemeinsam mit Hiltrud Henschel verantwortet, liegt vor bei Zschollnay. Sie hat 1872 Seiten und kostet 60 Euro. Mit 91 Jahren ist gestern der Schriftsteller Erasmus Schoeffer gestorben. Jemand, der einen unbeirrbar politischen Begriff von Literatur besaß, auch als Aktivist von sich reden machte. Er hat die bundesrepublikanische Geschichte aus linker Perspektive kartografiert. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.